Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich.
Ja, schön bei euch zu sein hier in Bielefeld. Eine coole Hammerkirche. Grille, good job. Und alle anderen, es ist ja nie der Pastor alleine. Das wäre eine arme Sau, wenn er das alleine machen müsste. Also, sondern jeder Einzelne, der seine Gaben, seine Zeit, sein Geld, sein Invest hier reingibt, ein riesen Dankeschön möchte ich euch sagen. Nicht, weil ihr das für mich oder für ihn oder für die Kirche macht, sondern weil ihr es macht für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Für die Menschen. Die Kirche in Bielefeld ist viel, 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 viel größer als das, was wir sehen und was alle anderen Kirchen zusammen sind. Es sind all die Menschen, für die Jesus starb. Und die müssen noch und die werden noch reinkommen, weil wir Gas geben, weil ihr Gas gebt. Ich möchte euch auch Danke sagen für alle Investitionen, die ihr als Kirche gebt über euren Tellerrand hinaus. Wir sind eine großzügige Kirche. Wir leben Großzügigkeit privat, persönlich, aber auch als Kirche. Ich bin Teil einer anderen Ekklesia-Gemeinde, nämlich der Ekklesia Frankfurt. Da bin ich ganz normales Gemeindeglied und so weiter, sogar ein schlechtes Gemeindeglied, weil ich so selten da bin und ständig unterwegs bin zum Leidwesen meines Pastors. Aber die durften wir vor 2 Jahren, sind wir an den Start gegangen, offiziell, unterstützt auch von euch. Heute, 2 Jahre später, durften wir die nächste Kirche gründen, nämlich in Gießen. Und Gott schenkt Gnade, dass wir eine kirchengründende Bewegung sind. Das ist cool. Und ihr seid Teil davon. Und das meinte ich tatsächlich nicht nur an dich, Grille, dass ihr eine Kirche gründen, sondern an euch. Der Next Step ist gekommen und ich weiß, wo ihr schon innerlich unterwegs seid. Dafür bete ich. Ich werde es nicht sagen, weil das ist das Privileg eures Leiters, das dann zu sagen. Aber ich bete für die nächste Kirche, die aus dieser Kirche heraus entsteht. Weil unser Traum ist, und ich nehme euch mal mit, was mein Herz bewegt, ich träume wirklich davon, dass es mehr Kirchen in diesem Land gibt, als Aldi und Lidl und so weiter Filialen gibt. Ja, das ist meine Vision, das meine ich jetzt nicht großkotzig, weil ich glaube zutiefst, du musst eine Kirche schneller erreichen können als dein Supermarkt. Und deswegen brauchen wir mehr Kirchen in Deutschland. Und die dürfen auch unterschiedlichen Stil haben. Also wir sind nicht die alleinige Kirche, sondern die dürfen sehr unterschiedlich sein, weil Menschen unterschiedlich sind. Der Inhalt ist es entscheidend, dass Jesus drin ist. Und ihr seid in einer coolen Reihe, nämlich wirklich reich, wirklich reich. Und da darf ich mitprägen, mitpredigen drüber. Und die Frage wirklich reich kann man ja als Frage verstehen, wirklich reich. Oder als Ausrufezeichen, wirklich reich. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, was man als reich oder was man unter reich versteht. Natürlich in einer westlich-kapitalistischen Welt versteht man unter reich oft ein monetäres System, also Finanzen. Aber das muss nicht unbedingt stimmen. Ich habe vor kurzem diese Woche in Social Media irgendwo einen Post gesehen, wir erklären Menschen, die viel Zeit haben, aber wenig Geld, für arm. Und wir erklären Menschen, die viel Geld haben, aber wenig Zeit, für reich. Ist auch irgendwie komisch, aber so denken wir. Aber ich habe 4 Kinder. Und der eine hört das und sagt, was, du hast 4 Kinder, armer Kerl. Der andere hört das und der, was, du hast 4 Kinder, wie reich. Ich empfinde es als reich. Ich empfinde es als reich. Also Reichtum ist immer eine Frage, worauf wir es beziehen. Und heute wollen wir hören, was wir wirklich für den wahren Reichtum empfinden. Und das Zweite, das mich beschäftigt mit dieser Frage, wirklich reich, ist eine noch viel wichtigere Frage, nämlich wozu reich? Nicht worin, sondern wozu? Wozu, weil du kannst, alles, was wir nur besitzen, ist im Endeffekt irgendwann nicht uns glücklich machen. Weil der Mensch lebt nur glücklich, wenn er eine Perspektive hat, wenn er ein Ziel hat, worauf er zuleben kann. Deswegen kannst du alles Geld dieser Welt haben, du kannst die hübscheste Frau haben, du kannst die liebsten Kinder haben und so weiter, was auch immer die liebsten Kinder sind, und trotzdem unglücklich sein, weil das alleine nicht den Wert deines Lebens bestimmt. So wie euer Pastor gerade gesagt hat, nämlich wir leben mit einer Bestimmung. Und deswegen eine Antwort aus diesem alten Buch. Wir sind als Kirche überzeugt, dass dieses alte Buch immer noch hochaktuell ist. Dieses Buch ist die Bibel. Wir glauben tatsächlich, dass Gott durch dieses Buch einen Maßstab und eine Orientierung, eine Antwort auf unsere Fragen gegeben hat. Und dieses Buch hat natürlich seinen Fokus in einer Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und er ist die Hoffnung unseres Lebens. Und deswegen etwas aus diesem Buch heute. Wir werden in das Alte Testament reinschauen und auf diese Frage, wozu wir wirklich reich sein sollen, eine Antwort finden. Ich habe vor 11 Jahren stand ich am Grab von Oskar Schindler in Jerusalem. Und mir gegenüber stand, es war so eine kleine Gruppe, wir waren so 10 Leute, 15 Leute. Mir gegenüber stand ein älteres Ehepaar. Dieses Ehepaar war so 93, 95, also über die 90 schon deutlich geknackt. Und es war ein Paar, was sich kennenlernte in der Firma von Oskar Schindler während des Dritten Reiches, als sie Juden verfolgt wurde. Und sie waren die beiden Jüngsten in dieser Firma, die gerettet wurden durch Oskar Schindler, waren noch am Leben, standen an diesem Grab und sie erzählten mir ihre Geschichte oder uns ihre Geschichte. Und was mich dort begeistert hat, war, die beiden erzählten, dass sie gerade von einer Familienfeier zurückkommen. Und diese Familienfeier, da haben sie ihre Kinder, ihre Schwiegerkinder, ihre Enkelkinder, ihre Großenkelkinder und es waren insgesamt 96 Personen, die da zusammen feierten. Und als ich diese Story so hörte, da musste ich denken an einen Satz in Talmud. Dort heißt es, wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Und dieser Satz wurde von den Juden, die von Oskar Schindler gerettet wurden, in einen Ring eingraviert und ihm geschenkt. Jeder, der diesen Film kennt, der weiß, am Ende wird dieser Ring ihm wieder gegeben und da ist es eingraviert. Dieser Satz ist nicht aus der Bibel und doch drückt er etwas zutiefst Göttliches aus. Gott arbeitet immer, indem er vom Kleinen zum Großen arbeitet, dass er beim Einzelnen anfängt. Gottes Methode ist immer der einzelne Mensch. Es ist so sehr seine Methode, dass er selber, um die Welt zu retten, selber Mensch wird. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Sehr unscheinbar, sehr klein. Natürlich, wir denken da an den Stern und die Hirten und diese Magier aus dem Aber ganz ehrlich, das ist nothing global gesehen. Da so ein paar Hirten irgendwo auf so einem Kafffeld, da vielleicht 300 Leute in dem Kaff, in Bethlehem und dann die paar Weisen aus dem Morgenland und dann so ein Stern unter Milliarden von Sternen. Ich weiß, die meisten haben den gar nicht gesehen, außer irgendwelche Experten und so weiter. Und trotzdem war der Retter der Welt da. Und heute feiern Millionen, Milliarden von Menschen diesen Retter. Gott fängt immer im Einzelnen an. Wofür bist du reich beschenkt und worin? Und mit diesem Aspekt möchte ich euch mitnehmen in einen Text im Buch Jesaja. Der Prophet Jesaja ist ein alttestamentlicher Prophet, der ein langes Buch uns hinterlassen hat, ein großes Buch, ein nicht immer einfaches Buch. Und dort lesen wir in Kapitel 6, ich fange an mit Kapitel 5, Vers 30, um den Zusammenhang herzustellen, Kapitel 5, Vers 30 bis 6, Vers 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen, ob auf Handy oder Tablet oder in Papierform, wie ich sie meistens noch lese. Aber herzlich willkommen mit aufzuschlagen. Ich möchte euch übrigens Mut machen, eure Bibel mitzunehmen, auch wenn ich weiß, im digitalen Zeitalter kommt das alles hier. Aber man kann auch selber dabei haben. Ist immer gut, ist eine gute Kultur. Ist eine gute Kultur, seine Bibel dabei zu haben. Okay, wir lesen. Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Spannende Geschichte. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Das ist mal ein Gottesdienst topmodern. Rauch, bebt alles vor Lautstärke und so weiter. Gut, es fehlen noch ein bisschen Feuer und Erdbeben brauche ich auch nicht, aber So war es damals. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen eigenen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein, unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Da sehe ich so einen kleinen Jungen, der in der Schule weiß die Antwort. Ich weiß ja, Herr Lehrer, ich weiß die Antwort. Bei Gott kann man auf sich melden und sagen, ich weiß die Antwort. Ich bin die Antwort. Sende mich, sende mich. Soweit das Wort Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Wort Gottes geschenkt hast. Hochaktuell für meine Zeit, für unsere Zeit und doch so unverändert seit 2500 Jahren. Danke, dass dein Wort kein Verfallsdatum hat. Und danke, dass du heute Morgen durch dieses Wort zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen in diesem Raum. Ich bete, dass du uns Gnade schenkst beim Reden, beim Zuhören und vor allen Dingen beim Reagieren auf dein Wort. Komm, Heiliger Geist, und tu du dein Werk mitten unter uns. Amen. Amen. Ja, ein paar Sätze zu diesem Text, zu diesem Propheten, bevor wir drei Lektionen von diesem Propheten Jesaja lernen heute. Der Prophet Jesaja ist sicherlich einer der bekannteren Propheten im Alten Testament. Er ist so bekannt, weil er eine lange Zeit diente als Prophet. Ich habe euch ein paar Daten mitgebracht, unter welchen Königen er alleine wirkte. Das ist eine ganze lange Zeit, in der er wirkte. Nicht zuletzt hat er auch ein langes Buch uns hinterlassen, das Prophetenbuch Jesaja. Viele, viele Kapitel, ziemlich lange Kapitel. Manche Texte sind so bekannt, dass sie selbst Menschen, die die Bibel kaum kennen, kennen. Und andere Texte kennt selbst die, die sie lesen, verstehen sie nicht. Also das ist wirklich ein kompliziertes Buch, ein komplexes Buch. Er wird oft als der Fürst der Propheten genannt. Der Grund dafür ist, dass er einerseits tatsächlich zum Fürstenhaus gehörte. Er war königlicher Abstammung, das heißt, er hatte Zugang zum Königshaus, weil er zur Familie gehörte. Und zweiter Grund ist, sein Buch hat so, kein anderes Buch des Alten Testaments hat so eine massive Auswirkung auf das Neue Testament wie das Buch Jesaja. Das sieht man daran, wie oft es zitiert wird und so weiter und so fort. Deswegen wird er oft der Fürst der Propheten genannt. Manchmal nennt man sein Buch auch das fünfte Evangelium. Wir haben ja Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die vier Evangelien im Neuen Testament, und dann gibt es ein fünftes, so nennt man es oft, das Buch Jesaja, weil das Buch Jesaja schon im Alten Testament so viel von dieser Botschaft von Jesus enthält, dass man es wie ein Evangelium lesen kann und verstehen kann. Und dieser Prophet lebte in einer Zeit, die unserer ähnlich war. Einer Zeit, die voller Probleme war, einer Zeit, die Angst machen konnte, einer Zeit, wo die Bedrohung immer näher kam und die Leute konnten tatsächlich, die mit offenen Augen durch die Welt gingen, Fragen haben, wo soll das Ganze hinführen? Wo endet das Ganze? Wo führt das noch hin? Unter anderem hatten die eine Bedrohung von außen und diese Bedrohung bestand in dem Weltreich der Assyrer. Assur, Ninive, das waren ihre beiden Hauptstädte, so ein Reich nördlich von Israel. Und da kam so Zweistromland, da kamen später die Babylonier, dann die Medo-Perser her und so weiter. Das ist so eine der Kulturwiegen der Menschheit, ist so in diesem Zweistromland. Und eines der ältesten Reiche ist das Reich der Assyrer. Nun waren die Assyrer eine Hochkultur und gleichzeitig willst du nicht mit denen grillen. Weil, wenn die dich zum Grillparty einladen, dann haben die wahrscheinlich nicht mit dir gegrillt, sondern dich gegrillt. Die waren keine netten Nachbarn, das waren keine Freunde zum Liebhaben. Das waren, also, wenn die näher kamen, dann war das angsteinflößend, weil die sehr brutal waren. Ihre ganze Machtstruktur war ein ausbeuterisches System. Sie haben wirklich brutal ihr Weltreich aufgebaut. Die meisten Weltreiche dieser Welt sind brutal gewesen, aber die Assyrer waren da sehr geübt drin. Es gibt so Strafen wie zum Beispiel das Pflügen. oder dass, also es war eine Strafe, in der man Menschen einfach auf der Reihe nach aufreihte auf dem Boden und dann mit dem Drescher drüber gefahren ist und so weiter. Oder das Pfählen, das geht alles auf die Assyrer zurück. Die wussten, wie man Menschen misshandelt. Und meistens, wenn die dann ein Gebiet erobert haben, dann haben sie nicht nur ein bisschen die Oberschicht ausgetauscht, das haben die Babylonier so ein bisschen gemacht, sondern die haben die ganze Bevölkerung deportiert in ein anderes Gebiet. Das waren keine freiwilligen Flüchtlinge sozusagen, die wurden deportiert als gesamtes Land. Also Deutsche raus und Franzosen rein und andersrum, die Deutschen nach Italien und so weiter und die Italiener nach Frankreich, so haben die das gemacht. Das war ihr System. Und die kamen immer näher. Und das passierte zu Lebzeiten von diesem Propheten Jesaja. Dass da Menschen Angst haben konnten, dass die Welt dunkel aussah, ohne Perspektive, war klar. Und jetzt war hier das Gottesvolk und hier gab es einen Propheten namens Jesaja. Und wo ist die Antwort? Und wir lesen diesen Text, den wir gerade gelesen haben. Das ist Gottes Antwort auf die Bedrohung. Das ist Gottes Antwort auf eine dunkle Welt. Seine Antwort ist, er rettet einen Menschen. Er fängt mit einem einzigen an. Er fängt mit dir an, er fängt mit mir an. Und dieses Buch ist aufgebaut in einer Struktur, die vielleicht für uns nicht ganz so leicht zu lesen ist. Es ist eine semitische Struktur, das heißt, die haben mit sogenannten Inclusios gearbeitet, das heißt, ein Anfangstext und ein Abschlusstext bilden immer so eine Art Rahmen für ein Thema. Also die haben nicht gegliedert, wie wir Deutsche das 1.1, 1.2 gegliedert haben, das ist so unser westeuropäisches Stil, sondern die haben mit Rahmen gearbeitet. Und Jesaja 6 ist so ein Rahmen, das ist der Einstieg in eine Geschichte. Eigentlich fängt da das Buch Jesaja an, Kapitel 1 bis 5 ist Einleitung. Und ist tatsächlich so. Und Kapitel 6 ist so die Berufungsgeschichte, die Rettungsgeschichte eines Mannes namens Jesaja. Und der Rahmen dazu, das Gegenstück zu Jesaja 6 ist Jesaja 12. Da endet das erste Thema von diesem Buch Jesaja. Und wisst ihr, was in Jesaja 12 ist? Die Rettung eines ganzen Volkes. Gott rettet einen Mann, um ein Volk zu retten. Gott rettet eine Familie, um mehrere Familien zu retten. Gott rettet dich, um dein Umfeld zu retten. Gottes Weg ist immer, er fängt bei einem an. Er fängt beim Einzelnen an. Und jetzt, das ist so ein bisschen als Hintergrund zu diesem Text. Und jetzt wollen wir einsteigen, was dieser Text uns heute an Botschaft geben möchte. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist der Punkt 10. Der Punkt 10. Alles fängt an mit dem, was du siehst. Was siehst du? Und der Prophet sieht etwas, er sieht Bedrohung, er sieht Finsternis. Wenn man in das Land sieht, heißt es, und wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Das ist die Wirklichkeit, die er sieht. Dunkelheit, Bedrohung, Panik, Perspektivlosigkeit. Der Glaube an Gott ist keine Einladung für blinde Menschen, noch blinder zu werden. Der Einladung an den christlichen Glauben, Gott nach kennenzulernen, ist keine Einladung, deinen Verstand abzugeben irgendwo. So nach dem Motto, du musst blind glauben. Manchmal haben wir da so ein falsches Bild im Kopf. Der Glaube an Jesus macht dich blind für die Wirklichkeit. Wenn du wirklich an Gott glaubst, wenn du wirklich diesen Gott der Bibel kennenlernst, dann öffnet er dir die Augen. Und zwar auch die Augen für die Probleme um dich herum. Und dieser Prophet sieht um ihn herum Dunkelheit, schrecklich, Bedrohung, Angst. Und er nimmt auch die Angst in seinem Volk wahr. Aber es bleibt eben nicht dort stehen. Es ist nicht eine Augenöffnung nur für die Not, nur für die Probleme, nur für die Herausforderung, sondern er öffnet dir auch die Augen für die Antwort dafür. Die Not alleine sehen löst noch kein Problem, aber es ist hilfreich, um ein Problem zu lösen, weil sonst löst du Probleme, die keiner hat. So wie wenn du Fragen beantwortest, die kein Mensch, kam mir vor in der Schule oft so. Zuerst musste der Lehrer dir eine Frage erklären, dass die überhaupt existiert. Die hat dich nie beschäftigt, die Frage. Meine Tochter ist 14, meine Jüngste in der Schule, die kommt immer und sagt, Papa, für was brauche ich das in Mathe? Ich habe noch nie gewusst, dass es das Problem gibt. Und jetzt soll ich das Problem lösen. Ja, aber Gott ist eben nicht so. Gott gibt dir nicht nur ein Problem, was du nicht hast, sondern das Problem ist da. Er öffnet dir die Augen für diese Probleme, aber er bietet dir selber auch die Antwort an. Und dann heißt es, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Diese Geschichte kommt mir fast wie Satire vor, fast wie ein Paradoxon. Da ist dieses Riesenproblem der Assyrer, da ist diese dunkle Welt. Der Prophet sieht diese dunkle Welt, er sieht die Not. Und dann öffnet Gott ihm die Augen, aber zuerst muss er noch feststellen, jetzt stirbt noch der König. Es ist, als ob das i-Tüpfelchen noch draufkommt. Nämlich, wenn der König stirbt in einer Bedrohung, das ist das Schlimmste, was passieren kann, in einer Krise. Wir haben gerade auch eine Krise in unserem Land. Regierungswechsel ist gerade stattgefunden. Jeder, der ein bisschen mit Augen offen durch die Welt gegangen ist, hat gemerkt, das ist nicht leicht gewesen. Die alte Regierung hat sich nicht mehr zuständig gefühlt, die neue war noch nicht so richtig drin und du hast das Gefühl gehabt, Niemandsland. Und jetzt bedroht uns nicht Pandemie X, sondern jetzt bedroht uns plötzlich Assyrien und der König Usia stirbt. Und wer war denn dieser König? Von vielen schlechten Königen, die es in Judäa, im Südreich Israels gab, war Usia eigentlich einer der besseren. Der war gar nicht so schlecht. Der hat eigentlich nur ein Ding falsch gemacht. Nur eine, zumindest von dem, was uns erzählt wird, nur eine Sache, die er falsch gemacht hat. Nämlich, er wagte etwas zu tun, wir würden das Anmaßung nennen, sprechen. Er maßte sich an, in den Tempel zu gehen und im Tempel Opfer zu geben, was ihm nicht zustand, obwohl er König war. Das durfte nur die Priester. Er war ein gottgesalbter König, er war eingesetzt von Gott, er war der Nachfolger Davids, er war absolut zu Recht König und er sollte sein Amt ausführen, aber das durfte er nicht tun. Und die Konsequenz war, dass er aussätzig wurde. Und Aussatz ist das, was du garantiert nicht haben möchtest, heute und damals erst recht nicht. Weil damals warst du nicht nur krank mit Aussatz, sondern du warst ausgestoßen. Das war nicht eine Quarantäne von 14 Tagen, sondern es war lebenslange Quarantäne. Du wurdest ausgestoßen aus der Gesellschaft und dieser König, er war immer noch König, aber er war ausgestoßen. Und das Ende seiner Geschichte ist, er stirbt. Und das ist, was die Wirklichkeit ist, in der Jesaja lebt. Das Land ist bedroht, es ist dunkel und jetzt stirbt noch der König. Und jetzt kommt die Botschaft des Himmels. Der König ist tot, es lebe der König. Amen. Der König ist tot, es lebe der König. Wenn deine Hoffnungspunkte, die menschlich da sind, zu Ende sind, dann kommt die Antwort des Himmels. Und die Antwort des Himmels ist, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Er sah, dass jemand wirklich auf dem Thron ist. Meine Botschaft für dich heute Morgen, besser gesagt Gottes Botschaft für dich heute Morgen ist, es gibt jemanden, der wirklich Gott ist. Es gibt jemanden, der wirklich auf dem Thron sitzt. Es gibt jemanden, der wirklich das Sagen hat. Das ist keine Bedrohung, sondern das ist Hoffnung. Da, wo wir zu Ende sind, da, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir keine Antworten, es gibt jemanden auf dem Thron und der sitzt auf dem Thron, egal was sonst passiert. Und er sitzt so auf dem Thron, jetzt achtet mal auf diesen Text, da sagt es, er saß auf dem Thron und sein Saum füllte den Tempel. Was für eine Satire! Während der König Usia zu klein war, um in den Tempel zu gehen. Der König war zu unbedeutend, um im Tempel zu dienen, im Tempel ein Opfer zu geben, passt der wahre König gar nicht in das System rein. Der wahre König ist so groß, dass er nicht einmal in den Tempel passt, obwohl es sein Tempel ist. Ich möchte dir sagen, der Gott, den wir anbeten, der Gott der Bibel, er ist so großartig, dass kein System, übrigens auch kein religiöses, christliches System, ihn wirklich erfassen kann. Weil er out of the system ist. Er ist Gott. Er sitzt auf dem Thron. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann sind diese Seraphim, so heißt es da im hebräischen Text, Seraphim. Und das heißt übersetzt im Deutsch brennend. Die Brennenden. Diese brennenden Wesen mit sechs Flügeln und so weiter. echt spooky, passt Narnia oder Herr der Ringe oder wo auch immer rein. Aber es sind brennende Wesen und diese brennenden Wesen tun nichts anders, außer zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott Zebaoth. Der auf dem Thron sitzt, bekommt alle Anbetung. Übrigens ist das die Kernbestimmung von uns Menschen, ist Gott anzubeten. Das ist das, was wir von unserem Pastor gerade gehört haben. Wer Gott anbetet, der verändert sich die gesamte Perspektive. Und diese brennenden Wesen beten Gott an und sagen, heilig, heilig, heilig. Nun ist das Wort heilig für einen Europäer des 21. Jahrhunderts ein schwieriges Wort. Weil wir verstehen darunter entweder eine Kunstform von Heiligen, die irgendwo im Mittelalter gemalt wurden, in irgendwelchen Kirchen mit so Teller auf dem Dach drauf. Also heute haben alle Käppis, damals hatten alle Teller. Und das nennt man dann Heilige. Das meint das Wort nicht. Oder wir verstehen unter heilig komisch, weltfremd, spooky. Und tatsächlich, wenn man die Christen manchmal anschaut, dann könnte man denken, weltfremd, komisch, spooky. Aber das ist nicht, was das Wort heilig meint. Das Wort heilig meint, der einzige eigentlich in der Bibel, der heilig ist. Es gibt eigentlich nur einen, der wirklich heilig ist, und das ist Gott. Und es bezeichnet Gott in seiner Schöpfer, in seiner Gottsein-Qualität. Alles andere, was existiert, du und ich, jedes Tier, jede Pflanze, egal was es in dieser Galaxie auch noch geben sollte, ich habe keine Ahnung. Aber alles ist Geschöpf. Nur einer ist Schöpfer. Nur einer ist der Ursprung von allem. Nur einer sitzt wirklich auf dem Thron. Nur einer ist out of the system und das ist Gott. Und Jesaja bekommt hier die Augen geöffnet. Ja, es gibt eine Wirklichkeit, es gibt die Probleme. Ja, du hast Ängste und so weiter. Aber ich möchte dir sagen, es gibt jemand, der out of deiner Welt, out of the system ist, der auf dem Thron sitzt und der ist heilig, heilig, heilig. Dann drückt dieser Text noch etwas aus. Nicht nur, dass Gott nicht in ein religiöses System reinpasst, weil das Evangelium, die Botschaft der Bibel, ist kein religiöses System. Wir haben es oft dazu gemacht. Diese Wesen dort rufen heilig, 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 dreimal heilig. Das ist eine einzigartige Formulierung im ganzen Alten Testament, nicht noch einmal. Es kommt im Neuen Testament noch einmal vor, nämlich in der Offenbarung. Da wird auch heilig, heilig, heilig. Warum diese Dreifachung? Ist den Dichtern da irgendwie der Text ausgegangen? Die haben keine die Kreativität verloren. Das ist so wie manche modernen Texte, wo du denkst, jetzt haben wir schon fünfmal das Gleiche gesagt. Also irgendwann reicht es auch. Aber gut, das ist kreative Kunst. Nein, 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 nein. Das ist ihnen nicht so gegangen, sondern die hatten etwas zu sagen damit. Nämlich in der hebräischen Sprache, wir sagen ja, ihr kennt alle im Deutschen, wir haben den Komparativ und den Superlativ. Damit meinen wir, der ist stark, der ist stärker und das ist der Stärkste. Und wenn der Hebräer sagen will, jemand ist der Stärkste, dann sagt er, also ich nehme mal den David, er wäre der Stärkste, weiß ich, ist er nicht, aber mach mal so. Ja. Okay, dann würde ich zum David sagen, stark, stark, doppelt. Dann weiß jeder, das ist der Stärkste. Also die Doppelung eines Adjektivs sagt etwas, ist der Stärkste. Und jetzt kommt dieser Engel und sagen nicht heilig, heilig, das wird ja reichen. Gott ist der Heiligste. Nein, Gott ist heilig, heilig, heilig. Warum? Weil selbst die Sprache, die Anbetung, jede Form, die wir finden, um Gott auszudrücken, wer er wirklich ist, kommt nicht dem gerade, wer er wirklich ist. Es bleibt uns nichts anderes übrig, außer ihn anzubeten. Aber es wird ihm nicht gerecht, weil er wirklich out of the system ist. Er ist Gott. Und das ist eine gute Botschaft, das ist eine herrliche Botschaft. Weil alles andere, was du anschauen kannst, alles andere, egal wie herrlich, egal wie gut, egal wie schön oder wie schrecklich, wie dramatisch, ist nichts im Verhältnis zu ihm. Ist nichts im Verhältnis zu ihm. Aber im Kern ist es doch nichts Besonderes, weil das sagt jede Philosophie der Menschheitsgeschichte. Jeder Philosoph wird dir sagen, dass es gibt etwas, was so gewaltig ist. Gott beschreibt die Philosophie immer als der Transzendente, der Ewige, der Out of the System Seiende. Das ist Gott. Jede Religion macht es, egal wie sie heißen. Sie beschreiben alle, dass Gott Gott ist. Aber das Evangelium beschreibt nicht nur die und öffnet dir nicht nur die Augen dafür, dass es Gott gibt und dass Gott so großartig und auf dem Thron sitzt, sondern er gibt dir auch eine Antwort, wie dieses großartige, einzigartige, einmalige, unfassbare, anbetungswürdige in mein Leben, in dein Leben hineinkommt und dass es zusammenpasst. Und da kommt mein zweiter Punkt. Das Evangelium bleibt nicht beim Sehen stehen, sondern es kommt zum Erleben. Ihr habt Weihnachten vor der Tür und ihr wollt Gottesdienste feiern, die Weihnachten erleben lassen. Wir lesen hier nochmals, da heißt es, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Was für eine Wendung, was für eine dramatische Wendung. Aber gleichzeitig so fundamental das, was das Evangelium immer mit uns Menschen macht. Das, was Gott immer mit uns Menschen macht, wenn wir ihm begegnen. Der Mensch sucht immer das Problem außerhalb von sich. So sind wir. Das war schon ganz am Anfang so. Da haben sie Mist gebaut und da war die Frau schuld. Dafür haben wir schon paar tausend Jahre haben wir das auch schon geübt, die Frau schuld sein zu lassen. Okay, oder die Eltern sind schuld. Ich bin nur so, weil meine Eltern. Oder mein Umfeld ist schuld. Oder mein Ehepartner ist schuld. Ich habe oft Ehebegleitung. Ich habe kaum eine Ehe, die in der Krise war, begleitet, wo die beide zu mir kommen und sagen, hey Pastor, wir haben ein Problem. Weißt du, meine Frau und ich, wir haben echt eine Ehekrise und ich bin das Problem. Sondern meistens ist der andere ist schuld. Wir haben oft Probleme und jeder von uns kennt das Problem, dass er ein Problem hat. Aber Gott öffnet dir die Augen, wenn du ihm begegnest, dass du nicht ein Problem hast, sondern ein Problem bist. Und das passt einem westlichen Menschen des heutigen Zeitalters überhaupt nicht. Ich weiß, es ist unmodern, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Heute sind wir alle erzogen mit dem Gedankengang, wir sind eigentlich gut. Das merkst du schon, wie wir Eltern unsere Kinder großziehen. Mit 2 Jahren sind das Künstler, hochgradig musikalische Talente. Was wir alles denen sagen, da posten wir ein Foto von irgendeinem Gekritzel, was irgendjemand da hingekritzelt hat. Kein Mensch kann es erkennen, aber es wird gepostet, ob Chagall irgendwas gemalt hat. Wow, ich bin der Held. Alles sind Helden, alles sind super. Und Gott schaut dich an und sagt, du hast nicht ein Problem, du bist das Problem, Johannes. Und in dem Augenblick, wo wir das erkennen und da, wo wir diese Einsicht bekommen, dass ich nicht nur ein Problem habe, sondern dass ich Teil des Problems bin, dass das Problem tiefer steckt, ich bin selber das Problem, da fängt die Lösung an, Halleluja. Da fängt die Antwort an. Der Prophet sagt, wir haben nicht nur ein Problem, ich selbst bin Teil des Problems, ich bin ein sündiger Mensch und Sünde ist nicht etwas Geiles, wie Geiz, wie unsere Werbung uns deutlich machen möchte, sondern Sünde heißt, dass du out of im System gefangen bist, im tief im Sumpf drin steckst, du bist am Absaufen und da nützt dir nichts ein bisschen optimieren, Mönchhausen-Effekt, wir erziehen uns ein bisschen besser, sondern ich bin Teil des Sumpfes, ich versaufe und du brauchst jemanden out of the system. Jemand muss außerhalb des Sumpfes sein, um dich zu lösen. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass es jemanden gibt, der auf dem Thron sitzt. Der passt nicht in das System rein, der ist außerhalb. Und wenn dieser Gott, der außerhalb ist, ey, ich komme in dein Leben und mache aus dir eine Teil der Lösung, das ist Evangelium. Gott sagt, ich bin da. Und seine Antwort hier auf diese Erkenntnis des Propheten, ich bin selber schuld, ich bin selber ein Sünder, ich, nicht nur mein Volk, nicht die Assyrer, sondern ich bin Teil des Problems. Da kommt eines dieser brennenden Wesen, wieder wird es fast schon satirisch. Da kommt ein brennendes Wesen und ein brennendes Wesen kann nicht die Kohle vom Altar nehmen, weil es zu heiß ist. Also wer kann denn dann noch was da holen? warum ist diese Kohle so heiß, dass selbst diese Seraphim mit der Zange das anpacken müssen? Die Antwort ist nicht im Feuer, die Antwort ist in dem Ort, woher diese Kohle kommt, nämlich vom Altar. Und der Altar ist immer der Ort in der Bibel, wo immer, durchgängig, wo Gott, der ewig Heilige, der Einzigartige, dem Menschen, mir und dir begegnen kann. Und dieser Ort, der muss heiß sein. Der muss heiß sein. Und der ist deswegen heiß, weil die Liebe Gottes das Unmögliche möglich macht. Die Liebe Gottes das Unmögliche möglich macht. Und ich sage euch, es gibt einen Altar, der final irgendwann aufgerichtet wurde von Gott selbst. Und der war auch heiß. Und das war das Kreuz von Golgatha. Und da hat Gott nicht irgendwas geopfert für dich und für mich. Da hat Gott sich selbst geopfert. Da hat Gott selber gesagt, ich nehme die Schuld auf mich. Ich bezahle die Rechnung. Rechnungen werden immer bezahlt. Immer, liebe Freunde. Es gibt keine Rechnung, die nicht bezahlt wird. Die Frage ist nur, von wem? Und wenn du die Rechnung nicht bezahlen kannst und ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, wie kann ich die Schuld wieder gut machen? Wie kann ich die Worte, die aus meinem Mund gekommen sind, die verletzend waren, enttäuschend waren, bitter waren, anklagend waren, in dem Augenblick, wo sie draußen sind, kann ich sie nicht mehr zurücknehmen? Die Rechnung wird bezahlt und dann kommt Gott und sagt, ich bin out of the system. Ich bin nicht Teil des Sumpfes. Ich kann dir vergeben. Ich kann alles neu machen. Ich kann die Rechnung bezahlen. Und ich bezahle sie, indem ich sterbe am Kreuz. Halleluja. Das ist der Grund, warum wir Christen dieses Kreuz so lieben. Wir lieben es, weil es der Ort ist, wo dieser herrliche Gott, dieser auf dem Thron sitzende Herr, dieser Heilig-Heilige, sagt, ich bezahle deine Rechnung. Ich bezahle deine Rechnung, Johannes. Deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Vor ungefähr 100 Jahren, gab es eine Phase, wo wir in Deutschland viele Auswanderer hatten nach Amerika, die die Zukunft dort suchten. Und auf einem dieser Auswandererschiffe war eine Frau mit ihrer Tochter, hübsche, junge Tochter. Die Frau war selber sehr entstellt, sehr hässlich geworden, überall Brandnarben. Und ihre Geschichte war folgendermaßen. Als sie junge Mama war und brach in ihrem Haus Feuer aus und alles brannte lichterlos. Sie konnte sich rausretten aus diesem Inferno, aber ihre kleine Tochter war noch eingeschlossen in dem Haus, in Lebensgefahr. Und sie schrie und die Feuerwehr sagte, da können wir nichts mehr machen und so weiter. Das waren auch andere Zeiten. Und was macht diese Mama, was eben nur die Liebe einer Mama machen kann? Sie hüllt sich in einer Decke ein und rennt durch die Flammen hindurch in das Kinderzimmer zu diesem kleinen Baby und nimmt das Baby in ihre Arme und wickelt das Baby in diese Tücher ein und rennt wieder durch das Feuer durch. Aber weil jetzt das Kind geschützt war und sie nicht mehr, entstellte dieses Feuer total ihr Gesicht. Sie verbrannte total. Überlebte, aber sie rettete ihre Tochter. Jahre später sind sie auf diesem Auswandererschiff. Bildhübsche Tochter, hässliche Mama. Und die Mutter beobachtet, wie auf diesem Schiff ihre Tochter Kontakt aufnimmt mit einem anderen Reisenden, einem jungen, gut aussehenden, hübschen jungen Mann. Und sie freut sich so über diese frische, junge Liebe. Und sie beobachtet das, so wie Mama das nur machen können. Sie können in die eine Richtung schauen und nach hinten sehen. Also die beobachtet es, ohne zu beobachten. Die kriegt alles mit. Kriegen nur Mamas mit. Übrigens, Gott ist genauso. Gott ist genauso. Du denkst, er kennt dich nicht. Er weiß alles über dein Leben. Er kennt jeden Schmerz. Er kennt jeden Moment, wo du das Gefühl hast, das war jetzt ungerecht. Das war nicht fair. Und ich gebe dir zu Recht, vieles ist nicht fair in dieser Welt. Aber Gott fängt nicht an, indem er Gerechtigkeit ausübt und das Böse erstmal vernichtet. Das wird er eines Tages machen. Aber zuerst will er uns aus dem Bösen rausretten, damit er uns nicht mit dem Bösen vernichten muss, weil wir Teil des Problems sind. Und deswegen wird er Mensch. Und er lässt dieses Feuer über sich ergehen. Und diese Mama beobachtet diese Liebe und dann hört sie plötzlich, wie dieses Pärchen, oder noch nicht Pärchen, Pärchen to be. Also da stand und sich unterhielt. Und dann fragte dieser junge Mann ihre Tochter und sagte, sag mal, du wohnst doch in dieser Kabine mit dieser entstellten, hässlichen Frau. Wer ist denn das? Und sie hatte Angst, dass dieser junge Mann ihr den Laufpass gibt. Und dann hört die Mama folgenden Satz, weißt du, wir sind nur zufällig in dieser Kabine, wir kennen uns nicht. Ich kenne diese Frau gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Dieser Satz, diese Sätze der Tochter waren schlimmer als die Flammen, durch die die Mutter gerannt ist. Die taten mehr weh als das, was vorher war. Aber so reagieren wir Menschen oft auf die Liebe Gottes. Aus Stolz, aus Angst, etwas vielleicht verlieren zu können, aus Panik, wenn ich Ja zu diesem Gott sage, dann nimmt er mir was weg. Aber der Schmerz ist schlimmer als das, was am Kreuz geschah. Die Nägel, die Dornenkrone, die Geißelung, all das tat er auf diesem Altar der Liebe Gottes, tat er, um mich und dich zu retten. Aber mein Nein zu seiner Liebe tut noch mehr weh. Aber heute kannst du Ja sagen. Heute kannst du Ja sagen. Heute kannst du antworten und sagen, ja, ich brauche dich. So wie dieser Prophet Jesaja. Ich brauche einen Retter. Lieber Freund, ich bin nicht besser als du. Ich bin Pastor. Ich habe Gott erlebt. Ich bin aber nicht besser als du. Ich bin nicht großzügiger als du. Ich bin nicht heiliger als du. Ich bin nicht vollkommener als du. Ich bin nicht netter als du. Aber ich habe jemanden kennengelernt, der vollkommen ist. Und der mich umarmt und annimmt, obwohl ich nicht vollkommen bin. Ich kann das dir nie erklären, aber ich weiß eins, du kannst ihn erleben. Du kannst diese Berührung von dieser Kohle, von diesem Altar heute erleben, wenn du Ja sagst und sagst, hier bin ich, Gott, ich brauche eine Rettung von dir. Halleluja. Und jeder, der diese Antwort Gott gibt, der muss nicht sich verändern, sondern er wird verändert. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Aber die Lösung kommt von außen, in dich hinein. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Kaum war das geschehen, kommt die nächste Frage. Und die Frage heißt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Wer Berührung erlebt von dieser Kohle vom Altar, von dieser Liebe Gottes, lieber Freund, der kann gar nicht mehr anders, außer zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich. Ich will Teil der Lösung sein. Ich habe erlebt, wie ich Teil des Problems war und ein Retter in mein Leben kommt. Und jetzt will ich Teil der Lösung sein. Hier bin ich, sende mich. Ist es immer leicht? Werden immer alle Leute Applaus klatschen an deinem Arbeitsplatz? Und glaub mir, das wird nicht einfacher. Ein großartiges Vorbild in meinem Leben ist Pastor Rick Warren in Kalifornien. Ich höre wenig Predigten im Internet, dürfte gerne anders machen, aber das ist ein Mann, von dem ich öfters eine Predigt höre. Und der Grund ist auch seine Art, wie er insgesamt lebt. Er hat nicht nur eine Botschaft, er ist eine Botschaft. Und er sitzt im Fernsehinterview in irgendeinem säkularen Fernsehstudio und der Journalist fragt ihn, Pastor Warren, sagen Sie mir uns mal, was sind die Werte, die Sie in unserer Gesellschaft für aufrechterhaltenswürdig halten? Wie würden Sie Ihre Werte definieren? Was sind Ihre Werte zu Ehe, zu Sexualität, zu Reichtum, zu Finanzen und so weiter? Fragt ihn einfach so und dann sagt er, meine Werte sind uralt, meine Werte sind in diesem Buch und zeigt ihm die Bibel. Und dann antwortet der Journalist und sagt, aber da sind Werte drin, die passen nicht ins 21. Jahrhundert. Da sind sie aber out, das ist nicht cool. Und dann kommt seine Antwort und seine Antwort ist folgende. I fear the disapproval of God more than yours. I fear the disapproval of God more than yours. Ich habe mehr Furcht, Respekt vor Gottes Anerkennung oder Nicht-Anerkennung als vor ihrer, Herr Journalist. Warum konnte dieser Mann so antworten? Weil er nicht gerne cool sein wollte? Weil er spooky geworden ist? Der Grund war, er wusste, wer auf dem Thron sitzt. Wer wirklich der Herr ist. Nur wer dem begegnet, der wirklich auf dem Thron ist. Nur wer vor Gott kniet und sagt, Gott, mein Leben gehört dir. Ich brauche dich, ohne dich komme ich nicht zurecht. Ohne dich habe ich nicht nur ein Problem, sondern ich bin das Problem. Der kann auch vor Menschen stehen, aufrecht stehen und zu diesem Gott stehen und ein Teil der Lösung sein. Liebe Church, liebe Ekklesia Bielefeld, seid eine Kirche, die diesen heiligen Gott anbetet und steht vor den Menschen in der Kraft dieses Gottes und umarmt sie. Seid ein Ort, wo die Heiligkeit und die Liebe Gottes zusammenkommen. Und der du hier bist heute Morgen und diesen Gott noch nicht kennst, vielleicht bist du hier das erste Mal, vielleicht bist du hier schon ein paar Mal reingekommen und du fühlst dich auch irgendwie wohl hier und die Musik ist cool und die ist wirklich cool, zumindest gefällt sie mir. Und die Menschen sind nett. Herzlich willkommen, du darfst Teil dieser Kirche sein, auch wenn du noch nicht an Gott glaubst, du bist herzlich willkommen. Alle Menschen sind herzlich willkommen, wir lieben Menschen einfach. Wir lieben Menschen, weißt du warum? Weil Gott Menschen liebt. Und weil wir von diesem Gott geliebt sind. Aber wir wünschen dir so sehr, dass du nicht dort stehen bleibst. Wir wünschen dir so sehr, dass du dich nicht nur wohlfühlst hier. Wir wünschen uns so sehr, dass du diesem Gott begegnest, dass du ihn kennenlernst. Und heute ist eine Gelegenheit, auf seine Liebe zu antworten. Reich zu werden in der Begegnung mit ihm. Reich zu werden, indem deine Schuld bezahlt wird. Sie ist bezahlt, aber du musst es annehmen. Es gibt keine Zwangsrettung. Gott ist ein Gentleman. Aber du darfst Ja sagen. Und heute darfst du Ja sagen. Wir wollen gleich gemeinsam die Augen schließen. Wir wollen ein Gebet sprechen. Und mit geschlossenen Augen möchte ich dich fragen. Und deswegen machen wir das mit geschlossenen Augen, weil wir... Es geht nicht darum, irgendjemand hier bloßzustellen oder irgendjemand, es geht um einen Moment zwischen dir und Gott, wo du auf Gott eine Antwort geben kannst, auf diese Botschaft eine Antwort geben kannst und sagen, Gott, ich brauche dich, ich will dich kennenlernen. Habe ich alles verstanden? Nein. Herzlich willkommen im Club. Gott ist größer als das System. Aber ich will in Gemeinschaft mit dir leben, Gott. Ich will mit dir leben. Ich will dir meine Schuld beglichen haben. Ich will eine Zukunft haben mit dir. Danke für dein Kreuz. Danke für dein Leben, was du gelassen hast für mich. Und wenn du da ein Ja dazu haben möchtest heute, dann darfst du, während wir alle die Augen geschlossen haben, mal kurz deine Hand an dem Ort heben, wo du bist. Einfach mal kurz als Zeichen. Im ersten Gottesdienst waren es ganz viele, die ja super, Hammer, Hammer. Noch jemand da? Ihr könnt die Hände wieder runter tun, die einfach nur als Zeichen dafür. Sehr, sehr gut. Wir wollen jetzt gemeinsam beten und ich lade dich ein, der du das jetzt dich gemeldet hast, dass du das tust in einem Schritt des Vertrauens, dass du ein Gebet sprichst mit mir. Und es geht jetzt nicht um die Worte, die ich sage, sondern es geht um deine Herzenshaltung. Im Kern ist es einfach ein Ja zu Gott. Wir wollen es in einem Gebet formulieren und wir wollen es gemeinsam als ganze Kirche machen. Gemeinsam wollen wir dieses Gebet sprechen, weil wir im Kern alle auf der gleichen Ebene sind. Wir sind alles Menschen, die Ja gesagt haben zur Liebe Gottes, die Ja gesagt haben zu diesem Gott, der auf dem Thron sitzt. Der eine etwas früher, der andere etwas später, aber im Kern geht es um diese Antwort. Und lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich komme zu dir. Danke für deine Liebe. Danke, dass du der Herr bist. Danke, dass ich nicht der Herr sein muss. Noch nicht einmal von meinem eigenen Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Mit allem, was da drin ist. allem Schönen, aber auch allem Versagen. Alles, was schmerzt, alles, was anderen Schmerz bereitet hat, vergib mir. Sei mein Retter. Danke, dass du mich liebst. Ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Danke. Und ich freue mich jetzt auf ein Leben mit dir. In Gemeinschaft mit dir. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dieses Gebet das erste oder zweite oder dritte Mal gesprochen hast. Hey Leute, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du sympathisch oder unsympathisch bist, weiß ich alles nicht. Natürlich sind wir höflich, aber wie du wirklich bist und wie ich wirklich bin, weißt du nicht. Aber eins weiß ich jetzt, wir gehören zur gleichen Familie. Wir gehören zur gleichen Familie. Und wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Und ich möchte euch einladen, einen zweiten Punkt. Und das ist, wir als Kirche, wir wollen nicht nur feiern und Gott anbeten, dass er uns rettet, sondern wir wollen Teil seiner Mannschaft sein. Wir wollen wie Jesaja rufen, hier bin ich, sende mich. Wir sind reich beschenkt, um zu beschenken. Wir sind reich mit Vergebung beschenkt, um anderen zu vergeben. Wir wollen einen Unterschied machen. Und lasst uns als gesamte Kirche diese Antwort sein. Nicht nur euer Pastor, nicht nur das Team. Herzlich willkommen in dieser Mannschaft. Herzlich willkommen in unserer Mannschaft. Wir wollen einen Unterschied machen in Deutschland und in dieser Welt. Weil es gibt eine Hoffnung. Denkt an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wollen mehr Kirchen erben in Deutschland als all die Filialen. Und die nächste steht irgendwann irgendwo. Gottes Segen euch. Amen.
Amen. Komm, wir geben Johannes nochmal einen Riesenapplaus.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.